Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen. Es ist 16 Uhr und wie immer um 16 Uhr um diese Zeit, Montag bis Donnerstag, auf der 102,6 die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und Thema einer Plattform heute, es geht um Kommunikation. Titel ist mal Kommunikation, kommunale Themen, Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. Hört sich sehr kompliziert an, aber es geht natürlich um Fragen der Kommunikation in, sagen wir, aktuellen Zeiten. Und hierüber spreche ich mit, ja, aus dem Rathaus in Ulm, den Verantwortlichen, der Leitung, Zentralstelle der Stadt Ulm, und das ist der Herr Marius Pawlak. Herr Pawlak, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Schön, dass es geklappt hat und Sie heute eine Stunde bei uns sind und wir uns eine Stunde über allem, ja, sagen wir, Fragen der Kommunikation, die relevant sind für die Stadt Ulm, unterhalten können.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben ja Sie schon ganz kurz angekündigt, aber wir wissen noch nicht allzu viel oder viele wahrscheinlich wissen noch nicht allzu viel über Sie. Ich sagte schon, Sie sind in der Zentralstelle in der Stadt Ulm, also ich sage mal ein führender, leitende Position, auch sehr eng im Rathaus beim OB angesiedelt. Aber ich denke, wir machen trotzdem mal kurz erst Vorstellrunde allgemein, dass die Hörer ein bisschen was zu Ihrem, ja, vielleicht Werdegang und allgemein ein bisschen wissen und dann kommen wir natürlich auch auf Ihre Funktion in der Stadt zu sprechen.
Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich heute hier ein bisschen vorstellen darf, was wir im Rathaus so treiben. Ja, mein Name ist Marius Pawlak. Ich lebe jetzt seit 2009 in Ulm. Ich komme ursprünglich mal aus dem Alt-Donau-Kreis. Während des Studiums war ich weg. Ich lebe mit meiner Familie, meinen drei Kindern und meiner Frau hier in Ulm. Wir genießen das sehr, diese schöne Stadt. Und ich bin seit 2009 tatsächlich für die Stadt tätig. Seit 2017 jetzt für den Herrn Zisch als eine Art Assistent für die politischen Themen, die ihm wichtig sind. Da geht es eben darum, dass wir gucken, die Themen, die wir für ihn relevant sind, umgesetzt bekommen. Das sind wirtschaftspolitische Themen, das sind aber auch Stadtgesellschaftsthemen. Und da ist es eben inhaltliche Arbeit, die ich da mache, im Zusammenhang mit Projekten, aber eben auch mit meinen Teams, die ich da habe, zum Beispiel das Thema Öffentlichkeitsarbeit, zu schauen, dass wir die Themen auch gut kommuniziert bekommen.
Mhm. Das heißt, es ist eine Arbeit, an der Sie sehr, sehr viel mit Menschen zu tun haben, ich schon mal entnehme. Zum einen natürlich im Sinne von Führung einer Abteilung, zum anderen natürlich auch mit Öffentlichkeit, mit den Medien wahrscheinlich auch und natürlich mit allen Relevanten, die in irgendeiner Weise in der Stadt was zu sagen haben, ob das dann wahrscheinlich Gemeinderat ist, ob das die Verwaltung ist und Industrievertreter, also Sie sind wahrscheinlich dann sehr viel tagtäglich, ja, sagen wir, am Telefonieren, am Besuche machen, in Meetings sitzen, kann man sich das so grob vorstellen? Oder wie sieht so ein Tagesablauf eines Leiters der Zentralabteilung denn aus?
Also so ganz klischeehaft stehe ich natürlich morgens erstmal im Büro und schaue mir die Zeitungen an, die an dem Tag da sind. Das ist ganz wichtig, da wird eben sehen können, wie verschiedene Themen unterschiedlich betrachtet worden. Also da geht es ja nicht nur um kommunale Themen, da geht es auch über die überregionalen Themen, um die Bundesthemen, weil, wir sind ja nicht irgendwie so eine Insel der Glückseligkeit, sondern wir müssen uns ja in einem Gesamtkontext bewegen. Das ist mir immer ganz wichtig, da auch verschiedene Perspektiven zu bekommen. Und dann ist es, wie Sie sagen, wir haben ganz viele Meetings zu speziellen Themen, zu unseren Projektthemen, vielleicht auch allgemeiner Art, die Fragen von strategischen Herangehensweisen an bestimmte Aufgaben. Corona nimmt dann natürlich immer einen großen Block auf, wobei da der Hauptteil natürlich der Herr Bendel, unser erster Bürgermeister, leistet mit seinem Verwaltungsstab. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann ist es so, dass wir viele Hintergrundgespräche führen. Wir versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil das ist auch was Kommunikation, denke ich, ausmacht. Sie kriegen halt mehr raus, wenn sie mit den Leuten, sag ich mal, face-to-face sprechen. Das ist natürlich in Corona ganz, ganz schwierig, aber eben über ein Telefonat oder dann vielleicht doch die Videokonferenz einfach mal klar und tacheles zu sprechen, macht da sehr viel Sinn. Und meine Rolle bringt ja mit sich, ich bin jetzt nicht der in der Öffentlichkeit rumhüpft, sondern es ist tatsächlich so, dass ich versuche, Dinge vorzubereiten, auch so als so eine Art Übersetzer dann vielleicht mit meinen Teams unterwegs bin, um zu schauen, okay, wie kommt denn die ein oder andere Äußerung an? Vielleicht, wie wird es vielleicht auch verstanden? Auf was müssen wir achten, wenn wir etwas nach außen kommunizieren, dass es richtig verstanden wird, nämlich so, wie wir es gemeint haben? Und das ist natürlich manchmal ein ganz schmaler Grat.
Hm. Ja, das heißt, wenn Sie sagen, man muss auch schauen, zum einen, was die Medien irgendwo berichten, zum anderen, wie kommt das an, ist schon auch so ein bisschen das Überlegen, wie verkaufe ich vielleicht die Information ein bisschen im Sinne von Public Relations, auch die Stadt gut präsentieren, im Sinne gut dastehen, medial, ist das schon auch. Also nicht nur Kommunikation führen, sondern auch eben das Bild einfach der Stadt durch eine entsprechende mediale Präsenz und durch entsprechende Kommunikation einfach gut zu gestalten, sage ich mal.
Absolut, absolut. Aber ja, da müssen wir natürlich verschiedene Aufgaben unterscheiden. Mhm. So klassisches Public Relations, dass wir sagen, wir müssen auch für den Standort werben, zu sagen, guck mal hier in Ulm, wenn du zu uns kommst, die Leute sind super hier, das Umfeld ist toll, wir haben gute Arbeitsplätze, du fühlst dich wohl in deiner Freizeitgestaltung. Das ist natürlich wichtig, um einfach als attraktiver Ort wahrgenommen zu werden. Und allein darüber könnten wir jetzt sprechen, was da die Herausforderungen für eine Region, und da spreche ich jetzt explizit von Region, weil da sind wir auch wiederum mit vielen Partnern unterwegs. Das kann man nicht alleine denken. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es wird, glaube ich, auch zunehmend wichtiger, weil die Leute eben sehr gut gucken oder sehr gut schauen, wo sie zu Hause sein wollen, wo sie vielleicht auch ihren Arbeitsplatz finden. Da haben wir sicherlich noch viel zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite, wie Sie richtig sagen, wenn wir Themen nach außen kommunizieren, dann sollten wir das so tun, dass die Leute das auch verstehen. Es ist relativ einfach, Themen, die wir in der Verwaltung behandeln, sehr komplex aufzubereiten und mit einem Wortschwall den Leuten um die Ohren zu knallen. Ob das wirklich zielführend ist, ist was anderes, weil ich glaube, die Leute haben nicht den Anspruch, dass ich damit angeben kann, was für tolle Wörter ich kann, sondern es geht mehr darum, wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren, wirklich alle mitzunehmen. Das ist schwer genug. Wir sind eine sehr ausdifferenzierte Gesellschaft. Ja. Aber da haben wir ein ganz, ganz dickes Brett zu bohren, und es macht gerade irre viel Spaß, sich zu überlegen, wie da so eine Kommunikation dazu Zukunft aussehen muss, um dem gerecht zu werden. Allein das Beispiel gendergerechte Sprache, das Beispiel auch das Thema einfache, leichte Sprache, das sind Sachen, mit denen wir, ja, als Verwaltung, natürlich sagst du immer, die Bürger sind wichtig, die Bürgerinnen sind wichtig, wir müssen da angemessen kommunizieren, aber wenn man sich dann wirklich, sag ich mal, bis an diesen Kern herunterbricht und sich daran arbeitet und sagt, was heißt denn das jetzt konkret? Einen komplexen Sachverhalt in möglichst einfacher Sprache, ich verwende jetzt also auch wirklich wirklich einfache Sprache, darzustellen, damit das wirklich die Leute, die vielleicht auch betroffen sind, verstehen können. Das ist nicht so trivial, und da müssen wir uns große Mühe geben, dass wir dem auch gerecht werden.
Mhm. Das heißt, es ist so eine Art Übersetzen natürlich auch von seinem Amtsdeutsch in eine formal verständliche, oder auch für den Normalbürger, der jetzt nicht vielleicht die komplexen Formulierungen, die dann ein Gesetzestext oder ein Amtstext beinhalten mag, der soll die auch verstehen können. Also das ist auch ein bisschen das Erklären, das ist dann auch Aufgabe, oder?
Total. Und ich stelle auch fest, oder wir stellen auch fest in unseren Arbeitsgruppen, dass es so ein kleiner Wettbewerb auch manchmal ist. Man versucht es zwar einfach zu kommunizieren, macht es aber dadurch viel komplizierter. Ja. Also zum Beispiel einfache Regeln, dass man kurze Sätze bildet, und darin, wie Sie merken, bin ich jetzt erstmal kein Weltmeister. Das muss ich dann auch noch lernen. Aber kurze Sätze formulieren, einfache Wörter verwenden, vielleicht auch eine Umschreibung verwenden, die bildlich ist, dass man sich das vorstellen kann. Das sind Dinge, die sind jetzt bei uns nicht in der DNA drin, in der Verwaltung. Wie Sie sagen, ein Gesetzestext zeichnet sich nicht durch einfache Sprache aus. Aber das muss unser Anspruch sein, dass wir dem gerecht werden.
Mhm. Sind Sie dann in dem Sinne auch der Sprecher, kann man sagen, des Oberbürgermeisters oder des Rathaus oder der Stadt, dass Sie also dann auch quasi vorne dran stehen, wenn es die Presse kommt, wenn jetzt irgendwann mal an das Fernsehen kommt oder wenn jetzt irgendwo, auch in diesem Fall natürlich als Rundfunk oder jemand kommt, ist dann auch so, dass Sie losgeschickt werden, oder gibt es ja explizit nochmal jemand, der als Pressesprecher dann, also so wie zum Beispiel im Bundestag gibt es dann natürlich auch einen Herrn Seibert, der zum Beispiel als Sprecher und der Bundeskanzlerin dann die Themen vertreten muss, die die Bundesregierung beschließt. Ist das dann auch Ihre Rolle? Sind Sie quasi auch der Art Presse- oder Kommunikationsmensch für Presse, also Pressesprecher auch, oder?
Also das ist bei uns in Ulm ein bisschen anders organisiert. Wir haben eine Pressestelle mit der Frau Gildehaus, die aus dem Journalismus kommt und dann eben auch versucht, da schon, wie man sieht, wenn ich einen Fachtext schreibe, versucht es auf ein Deutsch herunterzubrechen, dass jemand versteht, der jetzt nicht mitten in diesem komplexen Thema drin ist, was ich eigentlich damit meine. Ja. Das ist ganz wichtig, so einheitliche Kommunikation nach außen, auch der Eingang der Kommunikation und der Ausgang der Kommunikation über eine Person, die sich auch dann nochmal die Information zusammensuchen kann. Mhm. Wir haben in Ulm eine Art entwickelt, die ich sehr gut finde, nämlich, dass die vier gewählten Repräsentanten der Stadt auch für solche Themen dann zur Verfügung stehen und eben dann auch für das Thema Pressearbeit, für Interviews, für konkrete Pressekonferenzen da sind. Und es ist der Herr Zisch als Oberbürgermeister und die drei Bürgermeister, / Bürgermeisterin, die Frau Mann. Und das finde ich auch gut, weil das ist wichtig, das ist authentisch, weil die vier müssen die Themen, die sie politisch vertreten, eben auch direkt kommunizieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil, denke ich, von authentischer Kommunikation. Dann haben wir, und das finde ich auch gut, Projektverantwortliche, die dann eben auch selbst kommunizieren über ihre Themen. Was wir anbieten ist, dass wir hinsitzen und sagen, schaut mal, ihr seid die Fachleute für die Inhalte und wir sind die Fachleute für die Außendarstellung. Lasst uns doch vorher abstimmen, können wir euch da vorbereiten. Das ist eine Hilfestellung, ein Angebot. Mhm. Das wird nicht immer wahrgenommen, haben viele Kollegen, sind auch Profis, die können das. Aber manchmal macht das auch einfach Sinn, dass man sich da kurz nochmal austauscht, vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive drauf wirft. Und dann sind wir eher so eine Art Kommunikationsbüro.
Ja.
Also den Begriff dürfen wir jetzt öffentlich gar nicht verwenden, weil den haben wir so noch nicht gesetzt. Aber so stelle ich mir diese Rolle am Ende vor, wenn wir mal mit unserer Entwicklung fertig sind.
Mhm, ja, das heißt auf jeden Fall inhaltlich, auch wenn dann vielleicht Sie eine Presseperson haben, die vorne dran steht und dann spricht, inhaltlich geht alles bei Ihnen eigentlich nochmal durch. Das heißt, um zu gewährleisten, dass Aussagen vielleicht auch konsistent sind, dass die Aussage A mit der Aussage B konkurrent ist, dass es nicht irgendwie sich widersprechende Aussagen gibt oder wie auch immer, einfach eine gewisse Leitlinie oder eine Formulierung, sagen wir mal, Form, die verständlich ist, beibehalten wird, das geht bei Ihnen komplett alles über den Schreibtisch. Ist das so?
Das können wir aufgrund der Größe einer Stadtverwaltung gar nicht leisten.
Ja.
Das ist tatsächlich, wir reden jetzt wirklich von den großen Themen, bei denen man einfach auch eine Vorbereitung hat, um zum Beispiel dann eine Presseerklärung oder ein Pressestatement zu machen oder bei dem wir einfach wissen, das läuft über viele Jahre, wo es auch Projektteams dazu gibt. In der Regel ist es so, dass unsere Fachabteilungen selber kommunizieren. Also ein Beispiel, wenn wir einen Sachverhalt an einer Schule haben, dann ist es unser Amt für Bildung und Sport, das natürlich selbst nach außen kommunizieren kann.
Ja.
Wie gesagt, als Ansprechpartner stehen wir zur Verfügung, aber die sind da so drin, die können das. Sie müssen sich vorstellen, wir sind ja eine Stadtverwaltung mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich auf viele, viele Fachthemen verteilen, auf entsprechende Abteilungen verteilen und deswegen ist auch wichtig, dass wir diese Kommunikation nach außen, dass wir das unseren Kolleginnen und Kollegen auch zutrauen, dass sie das hinkriegen, insbesondere die leitenden Führungskräfte und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Bisher funktioniert es sehr gut. Und wir sind da auch sehr sensibel drauf, dass es eben konsistent ist.
Ja, Sie sagten schon, also es sind über 3.000 Menschen, die dann in der Verwaltung arbeiten. Vielleicht mal nur zum Verständnis, wie gibt es denn da jetzt irgendwo auch Divisionen, Hauptabteilungen oder wie ganz grob ist denn das strukturiert? Also wo sind die Menschen in welchen Bereichen tätig? Also wie sieht denn überhaupt da die Organisationsstruktur aus, also nicht in der Tiefe? Nur mal so ganz grob, dass wir vielleicht auch ein bisschen wissen, wo Sie dort einzuordnen sind, was letztlich alles auch in Ihren Bereich fällt oder in welchem Bereich vielleicht Ihre auch wieder dann zugeordnet ist, dass man ein bisschen einfach ein Verständnis dafür bekommt.
Also wir haben den Oberbürgermeister natürlich an der Spitze der Verwaltung, beziehungsweise der Gemeinderat steht eigentlich an der Spitze der Verwaltung. Und dann haben wir unterhalb des Oberbürgermeisters haben wir drei Fachbereiche definiert. Das sind diese, wie schon sagt, Fachbereiche. Überall sitzt eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister vor. Wir haben den Fachbereich Kultur, wir haben den Fachbereich Bildung und Soziales. Beides wird von der Frau Mann repräsentiert und geleitet. Dann haben wir einen Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. Das macht der Herr von Winning. Und dann haben wir einen Fachbereich, den Zentralbereich eigentlich, in dem die ganzen zentralen Aufgaben zusammengestellt werden. Das macht der Herr Bendel als erster Bürgermeister. Das sind die Finanzthemen drin, das sind die Personalthemen drin. Auch ein sehr großer Bereich. Und ich bin angesiedelt direkt beim Herrn Zisch, weil wir nämlich ein Querschnittsthema sind. Also wir sind etwas, was man nicht so richtig zuordnen kann. Sicherlich könnten wir uns bei den zentralen Bereichen einordnen, das würde auch funktionieren, aber er möchte eben, dass wir, weil es eben auch ein sehr politischer Bereich ist, in dem wir arbeiten, bei ihm dann angesiedelt sind und mit ihm dann eng zusammenarbeiten können.
Ich übersetze es mal auf eine Organisation, Industrie, und sage, es ist eine Stabsstelle, direkt einfach beim Oberbürgermeister zugeordnet ist. Kann man das dann so auch
könnte man sagen. So bezeichnen, ja. Mhm,
ja. Das heißt, Ihr Chef ist dann der Oberbürgermeister?
Genau,
das heißt, er gibt Ihnen den Auftrag und den berichten Sie. Und umgekehrt, Sie haben jetzt wieder, wie viele Mitarbeiter unterstehen Ihnen dann direkt? Also wie viele arbeiten bei Ihnen mit?
Das sind aktuell so um die 25, mit Praktikantinnen und Praktikanten. Mhm. Wir haben einen großen Bereich mit der digitalen Agenda. Die haben wir ja damals, das ist ein gutes Beispiel, als politisches Thema aufgebaut. Jetzt sind die so etabliert, dass wir daraus jetzt eine Linienfunktion machen. Die sind jetzt eigenständig. Das ist das sind so die Themen, das ist ein großer Bereich, die sind ja sehr erfolgreich auch bei der Akquise von Fördermitteln zu dem Thema Digitalisierung und Bürgerbeteiligung. Dann ist es der zweite Bereich, ist die internationale Stadt. Ursprünglich hießen die mal so. Inzwischen nennen wir es Chancengerechtigkeit und Vielfalt, wo wir uns aktuell sehr große Gedanken über ein Vielfaltskonzept machen, wo wir die Frage stellen, wie wir als Stadtgesellschaft eben zusammenleben wollen, da Maßnahmen entwickeln. Ist auch ein Bereich, der ja als politisches Thema gesetzt wurde vor vielen Jahren, noch unter dem Herrn Gönner, und jetzt eben von uns ja in seiner Linienfunktion weiterentwickelt werden soll, soweit das dann funktioniert. Und die Öffentlichkeitsarbeit, denke ich, und die Repräsentation, das heißt die ganzen Veranstaltungen, die bei uns sind, die Empfänge, das macht bei uns dann die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist tatsächlich was, was ganz gut angesiedelt ist beim Herrn Zisch, weil da dann eben die direkte Kommunikation möglich ist.
Wie ist es eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel Empfänge oder irgendwelche Gäste kommen? Nehmen wir mal an, hochkarätige Gäste, es waren ja auch schon Bundespräsidenten Ulm, ich glaube auch Bundeskanzler und Bundeskanzlerin weiß ich jetzt nicht, dass ich wüsste, aber zumindest mal Hochkaräter. Ist man dann auch so eine Art Protokollchef, dass man vielleicht im Sinne auch der Abstimmung, wie läuft ein Ablauf eines Besuchs irgendwo ab, dass man, ich nehme an, wenn man an so einer Stelle wie Sie irgendwo tätig ist, hat ja auch was mit Kommunikation und mit Darstellung oder mit einfach ja mit Themen zu tun, die im Sinne der Kommunikation relevant sind. Sind Sie da dann auch eingebunden oder?
Also ich sehe meine Rolle da tatsächlich als wie so eine Art Fußballtrainer, der versucht, seine Leute dann, die für diese Themen spezialisiert sind, in die richtige Rolle zu bekommen, sie zu unterstützen, dass sie da an dem Tag ihren super Job machen können. Wir haben mit der Frau Harter eine Kollegin, die eben für dieses Protokollthema zuständig ist, die genau weiß, was sie tun muss, die weiß, wen man wie setzen muss. Das ist ja bei so einem Staatsempfang ganz, ganz wichtig, dass das alles gut funktioniert. Und da bin ich natürlich dabei im Hintergrund und schaue, was fehlt noch was, wo kann man noch helfen, wo kann man unterstützen. Da passiert die ganze Arbeit oder viel Arbeit natürlich auch im Vorfeld, dass man sich überlegt, wen müssen wir einladen, wen müssen wir wie setzen, wen dürfen wir auf keinen Fall zusammenbringen. Gibt es politische Themen, die gerade so akut sind, dass vielleicht eine Protestaktion stattfindet? Das haben wir es nicht so oft bei uns in Ulm, aber das kann ja sein, da muss man sich damit beschäftigen. Ich freue mich dann immer, wenn ich den einen oder anderen mal empfangen darf und dann zum Beispiel zu einer Veranstaltung bringen. Das ist dann immer ganz spannend, die Leute kennenzulernen, und das kommt dann immer. Ja, das gehört dann auch dazu.
Das heißt, so die Prominenten lernen Sie auch mal kennen. Also wenn jetzt irgendeine bekannte Persönlichkeit nach Ulm kommt, haben Sie die Chance, die auch mal persönlich kennenzulernen.
Ja, also das ab und zu ist es möglich und das ist nochmal ganz nett, aber am liebsten sind wir dann die, bei denen das gar nicht groß auffällt. Ja. Und da kann ich Ihnen sagen, dass da auch wirklich ganz, ganz tolle, prominente Menschen in Ulm sind, die, wenn die Kamera aus ist, wirklich unfassbar nett und dann auch fragen, was macht ihr so in Ulm gerade, was treibt ihr so? Und dann kann man da sehr offen und angenehm mit denen plaudern.
Dürfen Sie jemanden nennen, der irgendwo gerade ja vielleicht besonders irgendwie super Eindruck gemacht haben? Oder ist das vertraulich?
Nein, gar nicht. Also kommt es drauf an, ohne dass ich jetzt da in eine Schublade gesteckt werde. Aber zum Beispiel letzten zwei Schwer Montag hat uns immer die Frau Schopper besucht. Mhm. Ursprünglich ja noch als Ministerin im Stami oder als Mitarbeiterin im Stami von Herrn Kretschmann, jetzt ja inzwischen Kultusministerin in Baden-Württemberg. Und beides Mal waren es ganz tolle Termine mit ihr. Sie ist sehr, sehr aufgeräumt, unfassbar nett, unfassbar unkompliziert. Und das für mich ist immer ein gutes Zeichen, wenn man merkt, also die Kommunikation zwischen dem Fahrer, da merkt man relativ schnell, ist es jemand, der einfach cool drauf ist und einfach angenehm. Und das ist bei der Frau Schopper, kann ich das nur unterstreichen.
Also ich hatte auch schon mal das Glück, aus dem Bundesministerium, aus der Justizministerin seinerzeit, die Frau Lamprecht kennenzulernen, in einem persönlichen Treffen, und habe festgestellt, das sind auch nur normale Menschen, mit denen kann man sehr gut sprechen. Es ist nicht so, dass die jetzt, was weiß ich, abgehoben werden, gar nicht. Also da habe ich, muss ich sagen, auch mit verschiedenen Prominenten, die ich hier auch schon zum Teil in Sendungen getroffen habe, immer hervorragende Erfahrungen gemacht.
Also kann ich auch. Also ich glaube, das macht auch sehr viel Spaß, weil das eben einfach Leute sind, die sich dann auch gut einschätzen können. Ja. Und das macht halt, das finde ich dann wirklich faszinierend, weil das sind Leute mit einem echt anstrengenden, krassen Beruf. Also gerade Ministerin kann ich mir vorstellen, das ist nicht einfach. Und in so einem Minenfeld von Thema wie Bildungspolitik sowieso. Und wenn man dann sieht, okay, die Person weiß, also ist einfach aufgeräumt, dann finde ich das super.
Ja, sehr schön. Gut, wir haben noch nicht angesprochen, das ist grundsätzlich, Herr Pablak, doch eine, Sie haben es vorhin im Vorgespräch, eine Transformation genannt, ich greife den Begriff mal auf, eine Veränderung eigentlich der ganzen klassischen Informations, wie soll man sagen, Welt gibt. Das Thema Presse ist weniger, das Thema Medien im Sinne von Social Media ist am Zunehmen, viele Menschen gucken nur noch auf ihr Handy, lesen da in Facebook, in Instagram, aber eben das ist weniger vielleicht, vielleicht auch weniger öffentlich-rechtliche Fernsehen anschauen. Also auf dem Gebiet verändert sich sehr, sehr gerade sehr viel. Wollen wir einfach mal darüber gerade sprechen, so die Istaufnahme so aus Ihrer Sicht, was da derzeit eben in Bewegung ist.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, für uns ist eine große Herausforderung. Vor einiger Zeit haben wir halt ein politisches Thema gehabt oder ein Thema an sich, das die Verwaltung kommunizieren wollte. Dann hast du eine Pressemitteilung geschrieben, die hast du rausgeschickt und dann ging das über die Tageszeitungen raus. Gegebenenfalls hast du es vielleicht schon auf deine Homepage gestellt, dann waren wir schon digital unterwegs.
Ja.
Sie haben es richtig gesagt, wir haben jetzt mit Social Media natürlich nochmal eine Möglichkeit, einen Kommunikationskanal, der ja auch die Möglichkeit gibt, Dinge nach außen zu kommunizieren, der ein neues Publikum vielleicht anspricht, der entsprechend auch anders genutzt werden muss. Also wenn wir über Facebook kommunizieren, hat es ein anderes Format, als wenn wir zum Beispiel über Instagram kommunizieren. Wir machen uns gerade Gedanken darüber, ob TikTok vielleicht eine Möglichkeit ist, die wir nutzen sollten. Mhm. Aber das muss man sich dann ganz gut überlegen, weil sie müssen es ja dann richtig machen. Das muss dann auch klar sein.
Wissen Sie, es gibt eigentlich, weil wir gerade, weil ich auch gesagt habe, es wird immer mehr Zeitungen oder immer weniger Zeitung gelesen, gibt es da eigentlich irgendeine Zahlen, eine Statistik, die das belegt, dass zum Beispiel, was weiß ich, die Ulmer Zeitung bekanntermaßen nur noch 50% Auflage hat oder irgendwie einfach weniger irgendwo gelesen. Und gibt es da auch wirklich Zahlen oder irgendwie Erkenntnisse, die das tatsächlich auch, ja, wie soll man sagen, belegen, dass dieser Trend, weniger Zeitung lesen, mehr ins Handy gucken, mehr Social Media, die das tatsächlich diesen Trend belegen?
Also ich kann Ihnen jetzt keine genaue Zahl nennen, aber wir haben im Vorfeld, bevor wir unser Stadtforum, das M25, mal als Gedanken gesponnen haben, uns tatsächlich mit der Statistik auseinandergesetzt, dass es eben zunehmend weniger Zeitungsabonnenten gibt oder auch Zeitungsauflagen gibt. Das ist ein großes Thema für uns, weil, wie gesagt, die Presse ein unfassbar wichtiger Spieler in diesem ganzen Demokratieverständnis ist. Also wir brauchen eine starke Presse, die genau guckt, was wir tun, die das kommentiert, die das verarbeitet, die seriös berichtet. Mhm. Und wenn wir merken, dass ein Großteil der Bevölkerung oder zunehmender Teil der Bevölkerung darüber gar keine Informationen mehr bezieht, dann heißt es, dass dieser Teil anders erreicht werden muss. Mhm. Und es ist nicht Aufgabe der Kommunen und darf es auch nicht sein, dass wir praktisch journalistische Arbeit übernehmen. Das halte ich für ganz, ganz gefährlich, wenn wir in diese Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, auch der Spagat, den wir hinkriegen müssen. Wie schaffen wir es, städtische Themen zu kommunizieren, ohne dass es einen journalistischen Touch hat? Weil das nicht unsere Aufgabe ist.
Mhm. Ja, klar, eigentlich die Presse ist sollte ja unabhängig das kommentieren, was vielleicht in der Stadt vorgeht. Aber sie sind ja quasi in Anführungszeichen parteiisch als diejenigen, die natürlich an der Legislative beteiligt sind oder das mehr oder weniger oder vielleicht sogar an der Exekutive. Also wenn man sagen, Legislative wäre jetzt der Gemeinderat. Der Gemeinderat ist aber auch mit dem Thema natürlich in Bezug stehend und die ausführenden Instanzen der Stadt. Ja, insofern ist es natürlich schwierig, wenn dann diese Instanz gleichzeitig mit der einzig unabhängigen Presse dann irgendwo quasi verschmelzen würde. Problem verstehe ich.
Jetzt mag ja niemand einen negativen Artikel lesen über sich selbst. Also wenn wir da Stunden und Tage oder Wochen und Monate in einem Projekt gearbeitet haben, der Meinung sind, nach vielen Abwägungsrunden, dass das die beste Lösung ist, dann will niemand am nächsten Tag in der Zeitung lesen, was haben sie sich da schon wieder überlegt und wo geht denn das jetzt hin? Aber ich glaube, diese Art der Auseinandersetzung, das ist eben auch, sich darüber klar zu werden, dass man auf verschiedene Dinge eben unterschiedlich schauen kann.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich am Schluss immer noch Menschen oder auch Kommentatoren, Kommentatorinnen, die vielleicht nicht davon überzeugt werden können von unserem Weg. Und ich glaube, es gibt genug Themen, auch im aktuellen Zeitgeschehen, bei denen wir einfach Entscheidungen brauchen, die vielleicht nicht jedem gefallen, aber die müssen wir dann halt als Verwaltung, dafür sind wir auch eingesetzt, dann umsetzen. Das ist richtig und wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch so, wir müssen uns auch mit Kritik auseinandersetzen und auch mit Pressekritik. Und in der Regel ist die sehr sauber aufgearbeitet. Und manchmal muss man sich auch die Frage stellen, haben wir denn alles bedacht und haben wir richtig nach außen kommuniziert, sodass also ganz oft sind die Fragen ja nachvollziehbar, weil zum Beispiel das Thema nicht richtig dargestellt war. Mhm. Nur weil wir im Vorfeld darüber nachgedacht haben, es aber am Schluss nicht kommunizieren, heißt es ja nicht, dass es jemand wissen kann, was wir da in unserem Büro vielleicht erarbeitet haben.
Ich habe mir gerade so auch überlegt, also wahrscheinlich ist natürlich die Fragestellung, wo, wer, wie Infos bezieht, auch ein bisschen generationenabhängig. Ich denke mal, die Älteren, sagen wir mal, die Generation, die noch vor der Zeit der 90er Jahre, also noch vor der Computerzeit irgendwo ins Berufsleben eingestiegen ist, der wird wahrscheinlich überwiegend noch, sag ich mal, typisch lesen, Zeitung, wahrscheinlich öffentlich-rechtliches Fernsehen betrachten. Und die Generation danach oder die ganz jungen Leute prägen oder lassen ihr Wissen oder beziehen ihr Wissen aus YouTube, gucken wahrscheinlich auch weniger öffentlich-rechtliche Fernsehen, vielleicht noch gerade dann die anderen Sender, die irgendwo dann halt mehr aus dem Werbebereich, irgendwo werbefinanzierten Bereich stammen, die gucken wahrscheinlich in Social Media, aber die lesen alle keine Zeitung. Ich habe zum Teil gehört, haben noch nicht einmal mehr ein Radio, weil sie sagen, wir streamen nur noch Musik. Und wenn dann hier jemand aus der Generation im Sender ist, habe ich schon das eine oder andere Mal gesagt bekommen, oh, ich habe euch noch nie gehört, ich höre gar kein Radio mehr. Da ist man natürlich auch als Radiomacher erstmal erschrocken und sagt, Mensch, was soll das? Wir machen auch eine grundsolide Berichterstattung und die Leute hören nur noch Musik per Streaming und haben dann nicht mehr ein Radio. Also insofern, natürlich, was ich nur sagen will, ich glaube, über die Generationen hat sich da oder bildet sich da gerade etwas völlig um. Das heißt, die eine Generation ist noch konservativer im Sinne nicht von politisch, sondern im Sinne von Medienkonsum und die andere ist, ja, weiß ich, muss dann nennen, so progressiver oder anders jedenfalls aufgestellt und bezieht eben dann nur noch diese, ja, über Handy vielleicht transportablen Medien ihre Wissen, also ganz, ganz unterschiedliche Wege, die vielleicht irgendwo an Generation und an Zeit irgendwo, Zeit, wann man letztendlich in so ein Umfeld, letztendlich Informationsbeschaffung geraten ist, dann ja daraus resultiert.
Ja, das ist sicherlich so, dass unterschiedliche Medien konsumiert werden. Aber wir stellen schon fest, also wir haben zum Beispiel mit den Fridays for Future, haben wir auch in Ulm Demonstrationen gehabt, Kundgebungen gehabt und wir haben immer versucht, den direkten Dialog eben mit den Initiatoren zu finden. Und wir stellen fest, dass die vielleicht jetzt nicht die klassische Tageszeitung lesen, aber die sind mega gut informiert und vorbereitet. Das heißt, die ziehen ihre Informationen über einen völlig anderen Kanal. Und es ist wirklich so, dass da fundierte Meinungen kommen. Also auch da wieder, Meinung ist ja entscheidend, kann ja unterschiedlich sein. Die Frage ist, wie können wir mit Argumenten argumentieren und diskutieren, können wir das sachlich? Und in der Regel funktioniert das super gut, weil die Leute super gut vorbereitet sind. Für uns als Stadt heißt es, es reicht nicht hinzusitzen und zu sagen, du pass mal auf, die Informationen haben wir doch in der Beschlussvorlage XY am 25.03. im Gemeinderat gehabt und ach, du kannst über das Amtsinformationssystem diese PDF auch runterladen. Ach ja, stimmt, wir haben da Amtsdeutsch verwendet, damit möglichst keiner versteht, was wir da genau tun. Das ist natürlich raus, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen andere Kanäle nutzen, wir müssen versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und auch da, finde ich, hat schon ein nächster Schritt stattgefunden. Vor einiger Zeit haben wir zu vielen Projekten immer wieder auch Bürgerveranstaltungen gemacht. Wird auch eingefordert, macht doch eine öffentliche Veranstaltung. Am Donnerstagabend, 18 Uhr, treffen wir uns im Bürgersaal X und wir reden über die Linie 2 zum Beispiel. Aber auch das ist so, sie erreichen damit wieder nur einen ganz bestimmten Teil der Bevölkerung. Auch das reicht nicht aus. Das heißt, sie brauchen eigentlich so eine stetige Möglichkeit, sich zu informieren. Und das ist für uns, daraus resultierte dann die Idee mit dem Münsterplatz 25, mit dem Forum, zu sagen, okay, lasst uns einen Platz schaffen, wo jederzeit hin kann, sagen wir mal so im Rahmen seines Alltags, ich habe Mittagspause, dann kann ich da kurz hingehen oder ich bin auf dem Wochenmarkt, dann kann ich da kurz hingehen. Und da erwarte ich, oder das ist zumindest die Vision, dass wir schlussendlich auch banale Themen wie einen Bebauungsplan, also banal ist das Thema gar nicht, aber das emotionalisiert, auch emotionalisierende Themen dort einfach ein Forum zu geben, dass man sich das anschauen kann, dass da vielleicht jemand steht, einem das erklärt. Das sind die Aufgaben, die wir haben und da ich Ihnen das Endergebnis noch nicht sagen kann, wie so ein ideale Welt da nachher aussieht, machen wir uns jetzt eben so Schritt für Schritt dran, probieren verschiedene Formate aus und hoffen, dass wir dann eben diesem Anspruch gerecht werden, den die Bevölkerung zu Recht an uns stellt.
Was Sie gerade sagten, zum Beispiel Fridays for Future, also die wirklich engagierten jungen Leute, die sich extrem gut auskennen, habe ich auch schon festgestellt. Fridays for Future hatte ich auch schon mehrfach in der Sendung und die nutzen natürlich auch verschiedene Quellen aus dem Web und auch tauschen untereinander sich aus, aber die sind wirklich extrem gut informiert und insofern, ja, aber wahrscheinlich ist das nicht ganz die Breite, sagen wir mal, der jungen Leute. Also viele, wenn ich heute höre oder man das abends so mitkriegt und man jetzt nennt zum Beispiel jetzt irgendeinen, sagen wir auch einen Bundesminister oder man redet über Politik, stellt ich fest, dass viele an der Stelle überhaupt kein Interesse und gar keine Kenntnis haben. Und es gibt Leute, die wissen dann nicht mal, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler ist. Also da gibt es, glaube ich, auch Unterschiede. Die einen wirklich super informierten, engagierten, andere eher weniger und sind mehr eben, naja, für andere Themen vielleicht offen, aber weniger das, was...
Da hast du sicherlich recht. Und die Frage ist, ob das jemals anders war. Also ich will das jetzt damit nicht abtun, sondern eher, es muss unser Anspruch sein, eben die Informationen so, die Leute schon auch damit zu konfrontieren, zu sagen, guck mal, es geht dich was an hier in der Kommune, was hier passiert. Anders Beispiel vielleicht. Und ein Beispiel war sicherlich die ganze Thematik Impfkampagne, die wir im Sommer versucht haben zu fahren, wo wir uns die Frage gestellt haben, okay, wie erreichen wir die Leute, die in der Regel über reguläre Medien oder auch über das Web sich darüber gar nicht informieren, weil wenn ich im Web nicht nach Impfkampagne suche oder nach Impfen in Ulm, dann wird er es auch nicht finden. Wir haben dann tatsächlich versucht, okay, suchen wir ein paar Prominente, wenn junge Leute das Gesicht sehen, springen sie dann auf das Thema vielleicht an, lesen sie, was drunter steht und vertrauen sie der Person. Mhm. So was haben wir da gemacht.
Das sind die Plakate, die in der Stadt unter anderem aussingen. Genau. Oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. ÖPNV sind ja auch bekannte, auch Radiomoderatoren stehen, ist leider nicht von Free FM zu hören gewesen, die dann auch, oder auch die Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm, habe ich gehört, Oberbürgermeister nicht, die dort quasi so eine Ansprache dann übers Band dann gehalten haben.
Ne? Also so sagen wir, auf allen Kanälen haben wir versucht, ja, zu kommunizieren, zu informieren und auch Ängste abzubauen, Anlaufstellen vielleicht zu definieren. Das war durch diese Pandemie eine total krasse Situation, weil wir tatsächlich gemerkt haben, hey, ein großer Teil der Leute, die wollen auch gar nicht also von uns informiert werden. Die sind tatsächlich da in Anführungszeichen abgehängt. Und ob diese Niederschwelligkeit über die Plakate, ob die am Schluss viel funktioniert hat, weiß ich nicht. Es hat aber auf jeden Fall dazu geführt, dass Menschen darüber gesprochen haben und dann kam es vielleicht wieder in Kreise rein, in die man sonst nicht reinkommt. Spannend fand ich dabei, dass das unfassbar große Bereitschaft war, bei diesen bekannten Menschen aus Ulm zu sagen, ey, da mache ich mit, ist mir ein wichtiges Thema, ich werbe für das Ding. Und das ist dann manchmal ja auch schon die halbe Miete, ne? Weil die kommunizieren in ihren Freundeskreisen wieder, guck mal, was wir da gemacht haben und dann geht es seine Kreise. Kann ja dann auch funktionieren.
Sind jetzt bei der Stadt aktuell schon alle Möglichkeiten der Kommunikation, alle Wege, alles, was man sich so vorstellt, ausgeprägt? Oder sind Dinge, wo Sie noch daran arbeiten, diese vielleicht zu optimieren, zu verbessern? Sind da irgendwo bei Ihnen gerade in Bezug auf Kommunikation und auf die ganzen Themen, Projekte am Laufen? Ich meine, alle sprechen von Digitalisierung und von IT oder 4.0, nicht von IT, von Industrie 4.0. Genau. Sind da jetzt auch Themen, die in dem Kontext bei Ihnen laufen, die Sie auch betreuen oder wo stehen wir denn da? Was ist denn da so Sache? Was begleitet Sie auch tagtäglich da gerade?
Also ein ganz wichtiges Thema und das wird seit, da ist die Pandemie auch dazwischen gekommen tatsächlich, ein ganz wichtiges Thema ist die Überarbeitung unseres Corporate Designs. Mhm. Wir haben ja mit Ulm und ULM und mit diesem unverwechselbaren drei Buchstaben praktisch eine super tolle Bildmarke, die wir auch entsprechend nutzen. Aber es ist tatsächlich so, wenn Sie ein 20 Jahre altes CD haben, müssen Sie das immer wieder aktualisieren. Und gerade die Digitalisierung erfordert, dass wir uns zum Beispiel die Frage stellen, mit welcher Schriftart gehen wir zukünftig online, damit sie auf allen Devices am Schluss auch darstellbar ist. Das sind so vielleicht banale Dinge, natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, aber das muss halt dann stadtweit einheitlich sein. Einheitliches Auftreten nach außen ist mir wichtig. Ich finde einfach, das ist eine Frage der Professionalität. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Eine Kollegin wird es nächstes Jahr hoffentlich dann finalisieren. Dazu gehört auch, ich habe es vorher angesprochen, das Thema Vielfalt, Vielfaltskonzept, Chancengerechtigkeit, einfache Sprache. Wir müssen dazu Positionen entwickeln. Also zum Beispiel sagt ja der Deutsche Rechtschreiberrat aktuell, dass es sowas wie Gendersterne nicht geben darf oder gibt in der deutschen Sprache. Jetzt können wir natürlich als Verwaltung sagen, nee, für uns ist das wichtig, wir halten das für ein wichtiges Thema, also setzen wir in unserem Corporate Design da ein Zeichen und setzen dann ein Zeichen. Mhm. Das ist ein Thema, das wir noch diskutieren werden. Es ist auch die Frage der einfachen Sprache, mit der wir uns beschäftigen. Und dazu gehören auch so Themen wie Piktogramme. Also wir brauchen natürlich innerhalb der Stadt einheitliche Piktogramme, dass wir da nachvollziehbar sind und möglichst barrierefrei unterwegs sein können. Mhm. Das sind Themen, die uns da beschäftigen, was die Kommunikation angeht. Ein ganz tolles Kommunikationsprojekt, das wir hatten, ist der M25. Ich habe es vorher schon mal angesprochen. Eröffnet am Freitag. Wir waren so glücklich, dass wir das noch hingekriegt haben.
Hatten wir es vorige Woche, war es, glaube ich, eine Vorfolge auch eine Plattform mit der Frau Hertha.
Genau. Mhm. Die Frau Hertha da und Sie merken meine Begeisterung. Also ich bin wirklich glücklich durch die Gegend gehüpft, als ich gesehen habe, dass es funktioniert hat. Mhm. Ein toller Raum, den wir jetzt dann eben als Begegnungsstätte auch nutzen wollen, um über städtische Themen zu informieren. Und übrigens auch der erste Platz, in dem man die Münsterbauhütte besuchen kann. Normal ist es ja eine Werkstatt, kommst du gar nicht ran und deswegen ist es ein ganz tolles Projekt. Die großen Themen, die wir gerade noch uns umtreiben, sind tatsächlich wirtschaftspolitische Themen. Die Frage, wie können wir als Wirtschaftsstandort auch in der Zukunft noch bestehen? Das ist ein enger Austausch mit den Unternehmen, aber eben auch mit der Region, mit den politischen Entscheidungen in der Region, weil uns wirklich umtreibt. Wir wissen alle, der Umstieg von fossilen Brennstoffen jetzt vielleicht auf nachhaltige Energien, auf nachwachsende Rohstoffe, das wird eine ganz große Herausforderung für uns. Viele, viele Arbeitsplätze bei uns in der Region hängen von diesem Thema ab und da bereiten wir uns mit verschiedenen Projekten drauf vor. Wir haben einen Wasserstoffschwerpunkt gesetzt. Wir haben so Themen wie Photovoltaikpflicht auf Neubauten jetzt gesetzt, ja, politisch. Was vor 5 Jahren noch für Gelächter vielleicht in einer oder anderen Runde gesorgt hat, ist heute absolut durch den Gemeinderat durchgerannt praktisch, so ein Thema. Das da merkt man auch, dass da gerade was in Bewegung ist, ne? Und das ist das Spannendste aktuell. Ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, wo die Reise hingeht. Das Tolle ist, wir können da unfassbar viel mitgestalten. Und das versuchen wir auch aktiv. Versuchen wirklich die Region mitzunehmen, enger Austausch mit dem Alb-Donau-Kreis, mit dem Landkreis Neu-Ulm, weil diese Themen, von denen wir sprechen, auch, ich könnte jetzt auch sagen, Mobilitätswende, Thema Energie der Zukunft, Thema Zusammenleben der Zukunft, das sind alles Sachen, die wir hier nicht rund um den Ulmer Münsterbau lösen werden, sondern das ist etwas, was wir nur gemeinschaftlich als Gesellschaft in der Region lösen werden. Und das erfordert da ziemlich viel Zeit und macht aber auch sehr viel Spaß.
Also ich habe neulich auch mitgekriegt, gerade weil Sie die Mobilitätsthematik ansprachen, der Fisch nebenbei war auch 15, glaube ich, war es hier, war auch bei mir in der Sendung. Aber wir haben zum Beispiel, ich habe auch mitbekommen, gibt es ja diese regionalen Planungsgruppen, die in den Stadtteilen auch tätig sind. Zum Teil sind dort auch Gemeinderatsmitglieder tätig, aber viele auch Ehrenamtliche, die sich da kümmern und zum Beispiel auch in Bezug auf Umsetzung von Radkonzepten ganz fleißig mitplanen und machen. Und insofern sind natürlich auch die Menschen irgendwo aus den Stadtteilen zum Teil sehr engagiert dabei.
Und ich glaube, das ist auch ein großer Wandel zu vielleicht vor 20 Jahren. Also ja, wir gehen ganz gezielt in die Stadtteile rein, ja, weil sie müssen einen Spagat hinkriegen. Sie müssen mit den Leuten vor Ort sprechen, um herauszubekommen, wo die echten Bedürfnisse sind. Sie müssen da auch einen breiten Teil der Bevölkerung kriegen, dass man eben nicht nur so singuläre Interessen da abfespert, sondern wirklich auch schaut, kriegen wir da eine Repräsentanz irgendwie hin. Und dann gleichzeitig muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn ich da 20 Leute habe, die sagen, ich möchte mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und ich aber keine Radinfrastruktur habe, dann sind es 20 Leute, die mit dem Fahrrad potenziell fahren würden. Also da sehe ich das zumindest so. Ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, groß auf den großen Wurf zu warten, sondern wir sollten jedes Watt oder jeden Schritt, den man praktisch alternativ machen kann, dann eben auch fördern. Und dafür dienen die regionalen Planungsgruppen. Der Spagat, den wir hinkriegen müssen, ist, dass so ein Gesamtkonstrukt halt nicht nur stadtweit dann funktionieren und vernetzt werden muss, sondern es muss eigentlich regional vernetzt werden. Und ob diese Bereitschaft schon da ist, also ich glaube ja, wir arbeiten ja da tagtäglich dran, aber dieses Bewusstsein muss uns klar sein. Es reicht nicht so, den einen Tropfen in die eine Richtung zu werfen, sondern es muss aufeinander aufbauen, muss abgestimmt sein. Aber da können wir uns gleichzeitig es auch nicht erlauben, so lange zu warten, bis sich alle mal am Tisch geeinigt haben. Wir müssen da in vielen Punkten vorangehen. Das tun wir auch und jeder Bürgerdialog ist in dem Zusammenhang auch ein Gewinn, weil wir ja untereinander, voneinander lernen, was die Gedankengänge sind.
Was ist das Thema, weil wir gerade auch über Projekte sprachen? Zwei Themen sind mir da noch im Sinne. Das eine ist wahrscheinlich ein bisschen vor Ihrer Zeit, das andere recht aktuell. Das erste Thema, was mir einfällt, es gab um das Jahr 1996, glaube ich, wird es gewesen sein, das Projekt Telebus. Ich glaube, es gab einen Herrn Johansson, im Rathaus, der da zuständig war. Das soll so eine Art Bürgernetz sein. Im Fakt war es nachher eben im World Wide Web ein von einigen Providern der Stadt getragenes Intranet, immer so Internet natürlich im Sinne unter einem Hoheit Telebus für verschiedene Vereine, Gruppen und Kirchen und weiß der sonstige irgendwo einfach engagierte Gruppen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr, oder? Das war jedenfalls unter dem Thema alle irgendwie im Sinne von Kommunikation, von Präsenz unter einen Hut, wie gesagt, Stichwort Telebus zu bringen.
Aber es zeigt, also ich kenne das Projekt tatsächlich, ja, nicht mehr als Mitarbeiter, aber ich kenne das Projekt eben, weil wir uns natürlich auch die Geschichte angucken von den, ja, Dingen. Aber es zeigt einfach auch den Geist, den wir seit 1996, haben Sie gesagt, dann da irgendwo auch treiben. Also das ist jetzt vielleicht was sich heute als ein bisschen lustig anhört. Da macht man halt einen Bus und da kann man sich dann treffen und dann kann man vielleicht ins Internet, in das Internet, was auch immer das ist. Aber es war doch die Möglichkeit, vor Ort den Leuten das begreifbar zu machen. Kommunikation und öffentliche Themen müssen begreifbar werden, soweit es geht. Ne? Also ein schönes Beispiel war die Linie 2. Ich möchte gar nicht so sehr in die Vergangenheit gehen, aber es ist halt, es zeigt es halt vielleicht ein bisschen. Wir haben uns unfassbar viel Mühe gegeben, gut zu kommunizieren. Wir haben öffentliche Veranstaltungen gemacht. Wir haben in den Gemeinderatssitzungen darüber debattiert. Die Zeitung hat informiert. Wir haben sogar ein Faltblatt.
Wollte ich gerade sagen, ganz tolle Faltblätter.
Genau, ein Faltblatt gemacht. Und ich sage Ihnen eins, ich habe damals in einem Quartier gewohnt. Wir waren so ein Quartier rund um so einen Platz und es waren 15 Familien. Und an dem Tag, als die Bagger angefangen haben und auf einmal ein Loch in der Straße war, kam einer von denen zu mir und sagt zu mir, ey, was macht ihr da eigentlich? Und da habe ich ihn angeguckt und gesagt, ey, Entschuldigung, erstens, wir sehen uns fast jeden Abend, wenn ich hier an dir vorbeilaufe. Und zweitens, hast du doch diese Posthof-Sendung gekriegt. Ja, die habe ich mir nicht angeschaut. Und dann war mir klar, okay, egal wie viel Mühe wir uns geben, es ist einfach nicht einfach, die Leute zu erreichen. Ja. Am Schluss merken es die Leute halt, wenn sie tatsächlich vor einem Bauzaun stehen, jetzt in diesem Beispiel, oder eben sich irgendwas in ihrem Alltag verändert. Mhm. Wir sollten uns eben große Mühe geben, rechtzeitig dazu informieren. Und wenn die Leute dann auf diese neue Situation stoßen, die Informationen dann auch eben abrufbar sind und das ist einfach.
Mhm. Wobei ich meine, den Fall, den Sie ansprechen, dass jemand nicht mal, das waren ja wirklich große Faltblätter, also wenn er DIN A4 mehrfach irgendwo zum Aufklappen, glaube ich, DIN A1 oder 0 gar gefaltet, der übersichtliche Blätter mit allen Darstellungen, Informationen, die Leute können dann wahrscheinlich auf gar keinen Wege dann erreichen. Oder die an der Stelle nicht einmal quasi ihren Briefkasten leeren oder diesen Flyer da angucken. Da hilft doch auch dann kein Social Media, da hilft wahrscheinlich, die erreicht man nicht, oder?
Wird eher schwierig. Und ich glaube dann, vielleicht nicht im Voraus, aber wie gesagt, entscheidend ist, dann stellen wir die Informationen dann gut zugänglich zur Verfügung, wenn dann Interesse geweckt ist. Mhm. Ob das jetzt positives oder negatives Interesse ist. Und ermöglichen wir das eben dann niederschwellig. Mhm. Das müssen wir sicherstellen. Und ich glaube, da werden wir auch, ohne uns jetzt dazu sehr loben zu wollen, aber es ist uns zumindest ein Anliegen, dass wir da dem eben gerecht werden wollen.
Ja, und es gibt ja auch immer wieder Räumlichkeiten. Oder wie beim Thema Bahnhof, damals bei dem Ausbau, da war ja auch so ein Info, so ein großes so ein Häuschen, wo man hingehen kann, sich auch die Informationen holen kann. Oder wenn Neubaugebiete ausgeschrieben, gibt es ja auch immer wieder in irgendwelchen Institutionen, irgendwas ist es da irgendwo da beim Willy-Brandt-Platz.
Das so ein Bürgerservice bauen.
Ja, genau, wo man sich das angucken kann. Also so nach meinem Empfinden ist da ja heute wirklich ein Bemühen, wirklich so weit als möglich Infos zu liefern und in aller detaillierten Form.
Aber stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Als Mensch, der jetzt vielleicht nicht alltäglich mit dem Thema zu tun hat, sondern mitbekommt in meiner Nachbarschaft, keine Ahnung, wird ein Neubau, da fahren Bagger rum wahrscheinlich, bauen, machen sie ein Neubaugebiet und ich will wissen, was da passiert. Also marschiere ich erstmals ins Rathaus. Es ist so, ich liebe das Rathaus in Ulm. Ich halte es für einen ganz tollen Ort, nicht nur, weil ich da arbeite, sondern einfach, ich mag einfach den ganzen Ort. Aber besonders einladend ist er nicht. Also wirklich den Eingang finden oder zu sagen, da gehe ich jetzt gern rein, ohne dass ich mich da gleich etwas kleiner fühle, das kann man es nicht unbedingt sagen. Und das Bürgerservice bauen, das ist zwar richtig, dass wir sagen, es gibt da eine Stelle, da kann man hingehen, aber es ist jetzt halt auch eine Behörde. Und eine Behörde zu betreten, ist für viele dann doch eine Überwindung. Ja? So schlimm sind wir eigentlich gar nicht, aber ich kann es dann auch vielleicht das ein oder andere Mal dann auch nachvollziehen, weil da die Brandplatz jetzt ja auch nicht mittendrin liegt.
Ja, stimmt.
Deswegen glaube ich, dass Orte schaffen vor Ort, so wie Sie es gerade beschrieben haben am Bahnhof, das haben wir ja ganz gezielt gemacht, emotionalisieren über Orte vor Ort und informieren vor Ort, Begehungen machen. Also ich weiß nicht, wir haben im Zusammenhang mit diesen ganzen Aufrufen zu, zum Beispiel schaut euch die Baustelle zur Neubaustrecke an. Die Dinger waren ja überlaufen, also die Leute sind gekommen, haben sich das angeschaut. Und selbst mir ging es so, als ich da einmal drin stand, da kriegt man eine gewisse Euphorie und denkt sich, Wahnsinn, was da gemacht wird, kann halt direkt fragen. Das ist, glaube ich, schon wichtig und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Wir haben gerade so über verschiedene, in dem Fall Telebus, ein altes Projekt, aber auch gegenwärtige Projekte gesprochen. Herr Pawlak, bei den Projekten, die mir da so in den Sinn kommen, fällt mir gleich das Thema, die einen sagen Verschwörhaus, die anderen haben es, glaube ich, mal ursprünglich Stadtlabor benannt und wiederum angesprochen von Weinhof 9. Alles ist das Gleiche, was gemeint ist. Dieses Projekt wurde ja auch vor, ich glaube, 3-4 Jahren initiiert und dann auch medial sehr, gut irgendwo gefördert. Und wie ist der Status bei dem Thema? Was läuft dort? In welcher Form haben Sie auch mit dem Projekt zu tun? Und vielleicht, was sind da die nächsten Milestones und aktuelle Aktivitäten?
Also das Verschwörhaus oder der Weinhof 9 ist ein Projekt, das ja bei der digitalen Agenda angesiedelt ist. Und das hat sich damals sehr parallel, schon gar so 5 Jahre her, entwickelt. Das Stadtlabor ist gestartet worden, damals auch mit Stefan Kaufmann als Projektleiter. Und daneben ist dann die digitale Agenda gewachsen, die inzwischen eine ganz andere Dimension hat. Aber man muss das zusammendenken. Gedacht war das Verschwörhaus oder ist es immer noch als offenes Bürgerhaus zur Information, zum Treffen und Auseinandersetzung zur Thematik Digitalisierung, zum Thema IoT, also Internet of Things, das heißt mit Sensorik praktisch Dinge ausstatten und dann Daten zu erfassen, um vielleicht Abläufe besser zu organisieren oder ja, das sehr niederschwellig zu tun. Da gibt es eine große Community, die mit Freiwilligen eben dort arbeitet, sich trifft, Workshops anbietet und das soll natürlich auch weiter so gehen. Ist es richtig, der Projektleiter, der Herr Kaufmann verlässt uns jetzt. So ist es halt manchmal, aber wir wollen auf jeden Fall, dass es weitergeht. Wir arbeiten jetzt gerade an dem Programm, sodass wir ab nächstem Jahr wieder als offenes Haus zur Verfügung stehen. Was man da ganz klar sagen muss, ist es total schade, auch da hat natürlich wie in vielen Bereichen auch die Pandemie halt voll reingehauen, weil wenn du ein Konzept hast, bei dem es wirklich darum geht, sich zu treffen und wirklich, sag ich mal, unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichstem Hintergrund sich treffen müssen und dann einfach gemeinsam Dinge zu tun, dann ist so eine Pandemie so ziemlich das Schlechteste, was ihnen passieren kann. Und jetzt versuchen wir dann ab nächstem Jahr, soweit die Umstände das zulassen, da eben durchzustarten wieder und eben als offenes Haus zur Verfügung zu stehen.
Ja, Sie haben vorher das Thema mit der digitalen Agenda angesprochen. Wie ist denn eigentlich so aus Ihrer Sicht oder im Vergleich auch Ulm, gerade was digitale Themen angeht, im Vergleich zu anderen Städten in Baden-Württemberg oder auch vielleicht generell in Deutschland aufgestellt? Wie weit sind wir aus Ihrer Sicht schon? Sind wir Spitze, Mittelklasse oder hängen wir hinterher? Wie stehen wir eigentlich in Ulm?
Ja, das kommt es drauf an, was Sie unter Spitze verstehen.
Naja, zum Beispiel was Netzausbau angeht, was jetzt, was weiß ich, Glasfaser oder noch Kupfer oder was weiß ich, Breitband angeht. Ich meine, es gibt auch Projekte wie das Thema mit dem LoRaWAN, das im Projekt dann auch umfällt von Verschwörhaus umläuft. Also wie stehen wir denn so, was Sensibilität, was technische Infrastruktur angeht, was eben auch vielleicht die Kommunikation in Bezug der Bürger mit der Verwaltung, den Behörden angeht. Wie stehen wir denn so jetzt in Bezug auf alles, was die Betrachtung angeht?
Also vielleicht fangen wir an mit dem Thema Infrastruktur. Ja. Da ist natürlich das alles, das entscheidende Thema ist, schaffen wir diesen Breitbandausbau in der Fläche? Und da würde ich sagen, dass wir schon früh angefangen haben, die Wohngebiete mit Glasfaser auszubauen, das über die SWU machen als städtische Tochter, weil wir das für Daseinsvorsorge halten. Diese Entscheidung war wichtig, zu sagen, nee, das können wir nicht nur dem Markt überlassen. Wir haben Innenstadtbereich, wo wir das jetzt ausrollen. Wir haben im Donautal das ausgerollt. Wir versuchen das Zug und Zug halt im ganzen Stadtgebiet auch in den Ortschaften zu machen. Das ist ein Prozess, der dauert lang, weil sie müssen Löcher buddeln, das ist immer blöd. Ja. Aber ich glaube, da sind wir zumindest, haben wir den Zug auf das richtige Gleis gesetzt und wir können uns da sicher, müssen uns da nicht verstecken. Ein anderes Thema ist Mobilfunk und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, sage ich mich manchmal in meinem Büro, habe ich nämlich zum Beispiel überhaupt gar keinen Empfang. Jetzt ist Mobilfunk tatsächlich keine kommunale Aufgabe. Das zeigt aber eben auch nur, wie schwierig es dann ist, als Kommunen zu sagen, Anbieter XY, mach mal hier einen gescheiten Netzausbau. Das wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen, aber das Schicksal teilen wir ja mit vielen Städten in Deutschland. Dann vielleicht, weil Sie gesagt haben, das LoRaWAN, das ist auch schon seit vielen Jahren wird das ja kommuniziert, dass wir da ein stadtweites Netz haben, auch durch das Engagement der Freiwilligen, auch des Vereins, des Unternehmervereins, was eine tolle Sache ist. Und da sind wir sicherlich ganz, ganz gut aufgestellt. Das heißt, es geht relativ schnell, dass man diese Technik nutzen kann. Auf der anderen Seite haben wir uns bei der Frage, wie gehen wir der Digitalisierung der Gesellschaft an, einen ganz komischen Weg ausgesucht. Und komisch meine ich im Vergleich zu anderen. Also wir haben nicht gesagt, wir kaufen jetzt Produkte, die werfen wir über Ulm ab und dann sagen wir, guckt mal, wir sind digitalisiert. Das ist ganz bewusst passiert, weil wir gesagt haben, es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, was Digitalisierung tut und kann und was es auch nicht kann. Mhm. Das heißt, der Stefan Kaufmann, den ich da immer gern zitiere, der hat einen wunderbaren Satz immer gesagt. Er hat immer gesagt, wir gießen gerade Fundamente und die glitzern halt nicht, die müssen halt halten. Und das ist genau das, warum jetzt vielleicht auch die Ungeduld bei der Bevölkerung wächst, zu sagen, ihr macht da seit 5 Jahren Digitalisierung und so richtig was blitzt und blinkt, ist noch nicht rausgekommen. Ich möchte das jetzt gar nicht so vereinfachen, weil teilweise ist natürlich Kritik auch richtig. Wir könnten vielleicht im einen oder anderen Bereich schneller sein, zum Beispiel die Bereitstellung von digitalen Verwaltungsleistungen. Auch das Leid teilen wir mit vielen Kommunen, dass wir da uns einfach schwer tun. Aber um jetzt eine Lanze zu brechen für unseren Weg, ich habe heute den Koalitionsvertrag mal so quer gelesen, der neuen Bundesregierung, der potenziellen neuen Bundesregierung, muss man ja sagen, ist ja noch nichts gewählt. Aber ich habe mit Freude festgestellt, dass so 3, 4 wichtige Themen, die wir hier schon seit Jahren vertreten, da echt explizit drinstehen. Das ist zum Beispiel, dass wir auf Open-Source-Software setzen sollen, zukünftig Bauschreiben. Open-Source heißt, dass der Quellcode öffentlich sein muss, nachvollziehbar sein muss und dass praktisch jeder das nachbauen kann, beziehungsweise wenn ich den Dienstleister wechsle, der nicht im Endeffekt, der auf dieser bestehenden Struktur aufbauen kann. Das ist für uns wirklich wichtig, weil nehmen Sie ein Fachverfahren zum Thema, was weiß ich, Hundestunden, Steuer. Wenn ich da das komplette Verfahren wechseln muss, dann bin ich immer am gleichen dran, weil es natürlich sehr aufwendig ist. Mhm. Das Thema offene Daten spielt eine prominente Rolle in diesem Koalitionsvertrag. Was das in Realität heißt, werden wir dann sehen. Mhm. Offene Mobilitätsdaten werden da festgeschrieben. Das sind Dinge, mit denen wir schon seit vielen Jahren unterwegs sind und auch öffentlich dazu sprechen. Mhm. Ja. Das nur als kleinere Beispiele. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und nur abschließend noch, auch da, wir verbinden Digitalisierung mit Bürgerbeteiligung, Bürgeraufklärung, Bürgerinformation. Auch das hat einen Schwerpunkt in diesem Koalitionsvertrag. Und das dann noch in Kombination mit Nachhaltigkeit, dann haben wir ein schön komplexes Muster, das wir abarbeiten müssen. Und vielleicht versteht man dann auch, dass das vielleicht ein bisschen mehr ist, als ein paar Gadgets im Stadtgebiet zu verteilen.
Also kurz gesagt, es könnte durchaus auch ein paar positive Effekte haben, was so die neue Regierung vielleicht irgendwo jetzt in dem Koalitionsvertrag drin hat und dann hoffentlich irgendwo auch mal irgendwo in konkrete Maßnahmen oder Gesetze irgendwo überführt. Könnte auch für die Kommunen oder sprich Ulm auch durchaus irgendwo mal eine positive Entwicklung bedeutet.
Also ich bin davon überzeugt, dass wir die letzten Jahre ein tolles Fundament gelegt haben, um dann jetzt da relativ schnell drauf aufzubauen, weil wir uns viele Fragen, die sich andere stellen, Datenschutz, wir haben uns ein Datenschutzkonzept gegeben mit dem Gemeinderat zusammen, viele Fragen haben wir abgearbeitet, wir können es durchlaufen, andere müssen sich die Fragen jetzt dann erst noch stellen und deswegen sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet.
Super. Wenn man mehr erfahren mit Herrn Pawlak, es gibt ja bestimmt irgendwo auch im Internet oder Social Media irgendwo zu diesen ganzen Themen noch Informationen, wollen wir kurz eine URL, eine Website, irgendwas nennen, wo man näheres nachlesen kann? Haben Sie irgendwie sowas gerade parat, wo man sich einfach mal kurz informieren kann, draufgucken kann?
Also wenn es um uns geht in Ulm, natürlich immer gerne auf ulm.de. Wir haben die Homepage ja wunderbar aufgeräumt. Sie finden auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Sie finden auch das Thema Digitalisierung, digitale Stadt, auch das Thema Vielfalt. Bitte gehen Sie auf die Homepage, schauen Sie sich das an und ansonsten finden Sie dort auch Kontaktdaten zu mir, wenn Sie da Fragen haben, immer gerne.
Und ansonsten treffen wir uns auch gerne wieder in ein paar Monaten, wenn es Neues gibt hier in der Plattform und daten einfach mal die Info ab. Ja, für heute sind wir tatsächlich auch schon durch mit der Plattform. Herr Pawlak, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind und uns einfach mal, was das Thema Kommunikation und auch letztendlich IT-Standards und alles andere, was da relevant ist zum Thema Kommunikation, uns näher erläutert haben. Mein Name ist Michael Trost, das war die Plattform für heute Nachmittag. Um 17 Uhr geht es im Programm weiter. Wir sagen gemeinsam Tschüss und nochmal mein Studiogast war, nochmal Namen kurz sagen.
Marius Pawlak von der Stadt Ulm. Vielen Dank.
Das war's für heute. Danke und tschüss.